HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Andrew Ranitzky, Mathematikprofessor aus Schottland und Sohn des deutschen Literaturpapstes Marcel Reich Ranitzky. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Andrew Ranitzky, wenn Sie an Ihren Vater denken, welches Bild entsteht vor Ihren Augen?
Ich kannte ihn mein ganzes Leben lang und er hat sich ein bisschen geändert, aber die Stärke seiner Persönlichkeit ist konstant geblieben, fast bis zum Ende. Also er hatte immer Glatze erstens, er hatte Glatze schon bevor ich geboren war, also ein starker Mann mit Glatze und Brillengläser, die hatte er immer. Also,
starker Mann mit Glatze und Brillengläsern.
Ja. Gut. So ist es. So war es. So wird es bleiben bei mir, für mich.
Mögen Sie Fisch?
Nein. Also ich, im Prinzip schon ja. Meine Frau hat mich zum Vegetarier erzogen. Also ich esse keinen Fisch. Mein Vater.
Mögen Sie Karotten?
Doch, ja, Karotten ist in Ordnung. Mein Vater konnte weder Fisch noch Karotten leiden, das weiß ich. Woher diese Fragen kommen, weiß ich schon.
Das mochte Ihre Vater nicht und Ihre Mutter Theophila hat das demzufolge auch in ihrer heimischen Küche nicht zubereitet. Ja, was hat Ihre Mutter denn Ihnen gekocht als Lieblingsgericht?
Sie hat für uns alle gekocht. Wenn schon, dann irgendwelche Süßspeise. Ich hatte einen sehr süßen Zahn. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch auch süßer Zahn heißt. Sweet Tooth.
Also, süßer Zahn?
Nein. Ich hatte eine Vorliebe für Süßigkeiten jedenfalls. Und sie hat für mich Nachtische vorzubereitet. Schöne Nachtische. Also das Hauptmenü war für alle gleich.
An dieser Stelle muss ich das sagen. Wir sind im Radio und nicht im Fernsehen. Herr Ranitzky ist rank und schlank und man sieht ihm überhaupt nicht an, dass er viele Süßspeisen zu sich
jetzt
genommen hat.
Jetzt nicht mehr, das war, Sie haben meine Mutter gefragt. Seit fast 40 Jahren kocht für mich meine Frau.
Und sie, die
erlaubt es nicht.
Ach so, sie erlaubt das nicht.
Zu Recht. Zu Recht.
Also Sie essen jetzt nicht mehr so viel Süßes.
Nein. Also weder Fleisch noch Fisch. Also manchmal ja, aber Fleisch und Fisch nie, Süßigkeit manchmal.
Ich habe gerade mich versprochen und Reich Ranitzky gesagt, Sie heißen aber Andrew Ranitzky. Ja. Das Reich haben Sie fallen gelassen, warum?
Das hat mein Vater fallen gelassen. Sein Familienname war in der Tat Reich und gleich nach dem Krieg, also 1945, als er ein polnischer Staatsbediensteter wurde, wurde ihm nahegelegt, ein Name wie Reich wäre nicht passend. Und er hat den Reich damals fallen gelassen. Also von 45 bis 58 hieß er nur Ranitzky. Und ich bin in dieser Zeitspanne, also 1948 geboren, da hieß ich Ranitzky. Als er zurück nach Deutschland kam, 58, wurde Reich Ranitzky. In dieser Zeit war ich ein Jahr lang in London. Und ich hatte bemerkt, dass schon der Name Ranitzky ein bisschen fremd in England war. Und zwei fremde Namen in England
zu
haben,
war
eine. Und es kam noch erschwerend dazu, ich hatte Schwierigkeiten mit dem Aussprechen des Rs. Also zwei fremde Namen, beide mit R, zu viel.
Zu viel, gut, dann haben wir das geklärt.
Ja.
Ihr Fach, Herr Ranitzky, ist die algebraische Chirurgie.
Ja.
Können Sie uns mal erklären, was genau das ist?
Ja, obwohl ich muss sagen, ich habe 40 Jahre lang meinen Vater versucht, das zu erklären, nie geschafft. Aber ich werde es dennoch versuchen. Also das ist ein Teil der Geometrie mit höherdimensionalen Gebilden. Und man Chirurgie in diesem Fall, man schneidet sie auf und klebt sie zusammen. Also die Untersuchung nicht von menschlichen Körper, sondern mathematischen Körper. Und das muss man mit Algebra machen, weil es sind Dimensionen 5, 6 und höher. Man hat nicht diese räumliche Möglichkeit, das zu sehen, nur mit den Augen der Algebra. Also man benutzt Algebra, um hochdimensionale Geometrie zu untersuchen. Das ist das Beste, was ich tun kann.
Das klingt kompliziert.
Es ist nicht so kompliziert, wie es klingt, aber auch für Studenten ist es manchmal, der Mathematik ist es manchmal kompliziert. Also ich habe schon meine Erfahrungen damit gemacht.
Aber es ist Geometrie.
Ja, aber man muss es algebraisch erfassen. Vielleicht liegt es mit meiner Herkunft, wo ich Polnisch, Englisch und Deutsch. Man muss sowohl Algebra als auch Geometrie machen. Also es ist schon eine Übersetzung, nicht mehr als Übersetzung. Man muss beide Voraussetzungen haben. Also es ist nicht ganz einfach vielleicht.
Sie haben Kollegen des Spiegel mal gesagt, dass dieses Fach zu Ihnen passe, weil Sie immer an der Grenze zwischen zwei Welten
genau.
sind.
Ja.
Das meinen Sie jetzt?
Das meine ich, ja.
Mit,
ja, das hatte ich vorher
Großbritannien, Polen, ja. Deutschland, das sind sogar drei Welten.
Ja. Und es kommt noch das intellektuelle Jüdische, überhaupt nicht Religion übrigens, aber selbstverständlich stamme ich aus der jüdischen Gelehrten-Tradition, will ich zumindest das hoffen.
Sie bewegen sich zwischen den Welten ja. mühelos hin und her?
Nicht immer mühelos, aber es macht mein Leben viel interessanter. Die Vielfalt hat es in sich, dass es eben vielfältig ist. Man muss nicht immer das Gleiche tun, man muss immer auf neue Situationen eingestellt werden. Ich treffe mich mit vielen Menschen, also Menschen in Edinburgh mit Mathematiker, selbstverständlich, aber hier in Deutschland auch mit Mathematikern, aber auch eben mit Ihnen.
Ja.
Zum Beispiel. Das bereichert mein Leben.
Dankeschön. Sie haben sich einen Bereich gesucht, der ganz anders als der ist Ihres Vaters, übrigens auch als der Ihrer Mutter. Ihre Mutter war ja. eine sehr begabte Zeichnerin.
Ja.
Und Sie sind Mathematiker geworden. Ein ganz eigener Bereich, war der für Sie überlebensnotwendig?
Im Nachhinein vielleicht ja, aber in dieser Zeit, was plötzlich von einem Tag zu anderen merkte ich, dass das mich interessierte und faszinierte. Aber es ist nicht so, dass man in 13 Jahren sich denkt, was mache ich anders als mein Vater?
So bewusst nicht.
Nein, aber es kann sein. Aber ich kenne viele Mathematiker und jeder hat seine eigene Gründe, dass er Mathematiker geworden ist. Wir haben das alles gemeinsam, dass uns eben die Mathematik interessiert.
Haben Sie viel gelesen als Kind?
Ja. Oh ja, das war bestimmt der Einfluss meines Vaters. Wir hatten schon in Polen eine sehr große Bibliothek. Er war sehr gut. Er hat mir nie gesagt, dieses Buch musst du lesen. Er hat mir, vielleicht würde dich dieses Buch interessieren und so
Ach
weiter.
Nein.
Nein, er konnte das schon sehr gut.
Er war auch Pädagoge.
Ja. Nein, er war ein sehr guter Pädagoge. Ich bin sicher, dass, wenn er die Chance gehabt hätte, er wäre ein hervorragender Professor. Er war schon ein außerordentlicher Professor. Aber wenn ihm eine normale Studenten Bildung beschieden wäre er bestimmt Professor geworden.
Wir sind ja ganz zufrieden mit dem, was er dann geworden
ja,
ist.
Ja, nein, selbstverständlich. Er hat sehr schön beschrieben, dass das erste Mal, wo er in einem Seminarraum war, als Vortragender. Er war nie in einer Vorlesung als Student, konnte er es nicht tun.
Das hat ihm ein bisschen leid getan.
Ein bisschen, ja, weil eben doch die Titel und so weiter, die besonders in Deutschland so geliebt werden. Er genoss seine 9 Ehrendoktore einzeln.
9 Ehrendoktore?
Ja.
Wow.
Also immerhin. Und der erste, interessanterweise, war in Schweden, in Uppsala. Also dann später auch in Deutschland und Wien. Er bekam auch viel später einen Ehrendoktor, was jetzt die Humboldt-Universität ist und dort, wo ihm der Studentenzugang verwehrt war, Ende der 30er Jahre.
Das dürfte ihm besonders wichtig
ja,
gewesen sein.
Ja, das ist verständlich.
Andrew Ranicki, wo ist denn eigentlich Ihre Heimat?
Ich habe immer
die Frage muss kommen.
Ja, und es ist immer die gleiche Antwort in der Mathematik.
Sie haben sogar Ihre Hochzeit im Mathematischen Institut
ja,
gefeiert.
In Princeton, ja.
Haben Sie keine andere Location gefunden?
Das war die schönste, die ich kannte. Aber meine Frau war damals auch Professorin übrigens der Geologie in Princeton. Also war für uns beide sehr naheliegend. Und wir gingen zu Freddy Fox, ein emeritierter Professor in Princeton. Und wir haben ihm gesagt, wir möchten, dass sie uns heiraten, aber wir sind keine Christen. Und er hat gesagt, gut, ich heirate sie in der Religion von Princeton University.
Im Mathematischen Institut.
Ja, im Mathematischen Institut.
Ja,
und das war vor 37 Jahren, also die Ehe hielt irgendwie.
Ihre Frau ist auch Jüdin?
Nein, das überhaupt nicht. Ihr Vater war ursprünglich ein Migrant aus Schweden, ursprünglich protestantisch, aber sie ist konfessionslos erzogen worden. Die Juden, das war vielleicht meine Eltern kulturell wichtig, aber sie haben sich damit abgefunden.
Was sollen sie machen?
Ja, was sollen sie machen? Ja. Aber da ich sowieso nicht, ich selber kein, nicht ein religiös bin, die Religionsfrage an sich stellte sich überhaupt nicht.
Mhm. Waren Sie ein guter Schüler, Endro Ranicki?
Ich muss zugeben, ja.
Streber. Was?
Ja, ja, eben. Deshalb zugebe ich es ungern. Wenn man schon mit 13 sich für Mathematik fasziniert, wird es leichter. Da kann man mit der Mathematik trumpfen. Später wurde es schwieriger. Aber als Schüler war es einfacher.
Sie haben es gesagt, 1948 geboren in London. Ihr Vater war zu der Zeit der Konsul Polens in London. Ja. Ihre Kindheit haben Sie aber in Polen verbracht, sind dann mit Ihren Eltern nach Deutschland gegangen, nach Hamburg. Wie alt waren Sie da?
Ich war 9 Jahre alt.
9. Konnten Sie Deutsch?
Schlimmer noch. Ich konnte weder Deutsch noch Englisch. Und die Schule, die meine Eltern für mich ausgewählt haben in Hamburg, war auf Englisch. Mhm. Also eine internationale Schule. Also ich musste gleichzeitig Deutsch und Englisch lernen. Übrigens, es war nicht ganz so harsch. Das erste Jahr, nachdem wir Polen verließen, verbrachte ich in London mit meiner Tante, der Schwester meines Vaters.
Tante Gerda.
Tante Gerda. Und dort habe ich Englisch gelernt. Also als ich nach Hamburg kam, war ich schon 10 Jahre alt und da konnte ich schon Englisch. Aber Deutsch habe ich ziemlich spät gelernt. Zuerst war Polnisch selbstverständlich, dann Englisch und dann Deutsch.
Sind Sie Brite, Pole, Deutscher, was sind Sie
alles,
denn?
Alles. Ich bin ein Mischling, wie Hund.
Wie mein Hund, ja.
Den Pass nach, ich habe 3 Staatsangehörigkeiten. Die britische ist für mich die wichtigste. Aber auch irgendwo habe ich einen alten, schon längst nicht mehr gültigen polnischen Pass. Und jetzt wegen Brexit und so weiter habe ich jetzt auch einen deutschen Pass.
So.
Ich bin auf alle Fälle gerüstet, was Papiere gibt.
Alles klar. Sie sprechen Deutsch, Englisch, Polnisch. Ja. Sprechen Sie auch Hebräisch, also Hebräisch?
Nein, überhaupt
kein Hebräisch.
Kein Wort. Ich bin einmal in Israel gewesen vor 50 Jahren. Das ist mir ein bisschen fremd. Ich verfolge, was in Israel passiert, selbstverständlich, aber Hebräisch kann ich nicht. Mhm. Ich hatte überhaupt keine Bar Mitzvah zum Beispiel. Das ist alles mir fremd. Nicht nötig für mich. Und meine Tochter ist keine Jüdin, weil ihre Mutter.
Nein, ihre Mutter ist keine Jüdin, dann ist ihre Tochter nicht. Ja. Ne? So ist das. Sie haben eine sehr besondere Familiengeschichte, Endro Ranicki. Darüber hören wir gleich mehr nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Robert Schumann aus der Dichterliebe Opus 48. Das Stück im wunderschönen Monat Mai. Tenor ist Peter Schreier, Pianist Andras Schiff. Warum dieses Stück?
Ah, das ist ein Geschenk an meinen Vater. Er mochte Schumann sehr gerne und auch Heine sehr gerne. Und das ist ein Doppelgeschenk sozusagen. Also das ist für ihn.
Dann hören wir besonders gerne zu. Ja. Den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Endro Ranicki, einem Sohn aus besonderer Familie. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Herr Ranicki, Sie leben in Edinburgh in Schottland, haben bis September dort an der Universität gelehrt. Jetzt sind Sie im Ruhestand, was man so Ruhestand nennt. Hier eine Lesung, da ein Vortrag, hier ein Vortrag. Eine Journalistin, die mal bei Ihnen zu Hause war, schildert Ihr Heim mit folgenden Worten. Aktzeichnungen im Bad, rosa Plüschflamingos, die von der Decke hängen und daneben Fotos, Artikel und Bücher von und über den großen Marcel Reich-Ranicki. Er liegt sogar als Steinkopf im Wintergarten. Trifft diese Beschreibung zu?
Sehr genau.
Gut. Sie sind verheiratet mit Ida Thompson, einer Amerikanerin. Sie haben es vorhin erwähnt, sie ist Geologin, Paläontologin. Wie war das Verhältnis Ihrer Eltern zu Ihrer Frau?
Mit meiner Mutter kam sie sehr gut aus. Mit meinem Vater war die Beziehung viel schwieriger. Aber in seinem letzten Lebensjahr gab es eine große Wandlung. Er sagt nicht direkt zu mir oder zu ihr, sondern zu einer der Damen, der türkischen Dame, die dann Betreuerin. Und er sagte ihr, Aida wird besser.
Und Aida wird besser.
Und die Betreuerin, schlagfertig wie sie ist, hat gesagt, Aida war immer besser. Es wurde besser, das ist klar. Meine Frau kann kein Deutsch, das war eine Schwierigkeit. Mhm. Diese Sprache. Mein Vater konnte Englisch, aber er fühlte sich irgendwie
nicht wohl mit
nicht wohl auf Englisch. Meine Mutter dagegen war eine Sprachkünstlerin. Und in der letzten Woche konnte sie immer noch mit den Schwestern im Krankenhaus Deutsch, mit uns Polnisch, mit meiner Frau und Tochter Englisch. Also das bis zu Ende blieb diese Sprache.
Er ist auch nicht zur Hochzeit gekommen.
Aber auch ihre Eltern sind nicht zur Hochzeit gekommen. Denn das ist.
War das mathematische Institut so klein?
Nein, in dieser Zeit kamen nur Menschen, die in Princeton wohnten. Die Eltern meiner Frau wohnten damals in Florida, die kamen auch nicht. Also es war nicht so eine große Feier in diesem Sinne.
Also es hat sie nicht gekränkt?
Nein. Und das Wichtigste ist, die Ehe hat sich gehalten. Ja. Also für mich viel wichtiger, wie sie gefeiert worden, sondern zum Beispiel die beiden Trauzeugen, die wir hatten, sind längst von ihrem Ehepartner geschieden.
So, und das wollen wir jetzt mal festhalten.
Ja,
also, sie sind verheiratet und bleiben verheiratet.
Genau.
Gut. Sie haben eine gemeinsame Tochter, Carla Helen Emily.
Ja.
Zwei der Namen sind die ihrer Großmütter, die Nazis beide in Treblinka ermordet haben.
Ja.
Ihre Tochter ist 1979 geboren.
Ja.
Sollte die Namen ihrer beiden Großmütter tragen, sie wussten aber gar nicht so genau, wie sie geheißen haben und wie ihre Namen geschrieben werden.
Ja.
Warum eigentlich nicht?
Weil in dieser Zeit, ich bekam eine große Überlieferung über die Familientreffen, aber es war immer mündlich. Also bevor mein Vater seine Autobiografie veröffentlicht hat. Also ich habe keine Dokumente gesehen oder es war nie niedergeschrieben, wie die Namen geschrieben wurden. Also ich musste anrufen, wie waren die Namen. Übrigens, ich selbst bin nach meinem Onkel, der auch von den Nazis ermordet wurde, Alexander. Also mein Mittelname ist Alexander, nach dem verstorbenen Bruder meines Vaters. Mhm. Also das war schon eine Familientradition, das wusste ich schon.
Holocaust war ein Tabuthema. Das war übrigens ja in vielen Familien so. Aber kam Ihnen das Schweigen als Kind nicht merkwürdig vor in einer Familie, wo ja sehr lebhaft debattiert worden ist?
Nein, es war kein Schweigen. Nur meine Eltern, die haben darüber gesprochen, was mein Vater meinte, ich hätte mehr nachhaken sollen. Ich habe immer zugehört. Ich wusste sehr genau, besonders in Polen, wo das sich alles abgespielt hat. Zum Beispiel einmal bin ich mit meiner Mutter entlang der Grujecka Straße gegangen und hat mir gesagt, hier entlang dieser Straße, als sie ein paar Monate nachdem sie aus dem Ghetto geflohen sind, lebte sie sozusagen als Polin, als nicht-jüdische Polin. Also sie konnte auf die Straße gehen. Mein Vater nie hatte ein schlechtes Aussehen, wie es so hieß. Und sie hat mir gesagt, also sie kann sich erinnern, wie sie diese Straße entlang ging und das flammende Ghetto sah in April 1943. Also das ist nicht ganz, dass das Thema tabu war, nur mein Vater, nicht meine Mutter, meinte, ich hätte viel mehr fragen sollen. Aber ich habe immer zugehört und ich wusste ziemlich genau, was ich abgespielt habe.
Aber Sie haben nicht gefragt?
Nein. Er klagte immer über alle übrigens. Also nicht nur
ich. Aber die meisten Menschen werden Marcel Reich-Ranicki kennen.
Ja.
Und auch seine Art zu kritisieren.
Ja, ja.
Da blieb der eigene Sohn natürlich auch nicht verschont.
Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Bei mir fing es viel früher an als bei anderen.
Ja.
Aber ich habe nicht immer so viel. Ich hatte die Möglichkeit, vielleicht nicht irgendwie. Wir waren verbunden. Also manchmal habe ich durchgesehen, was er bezwecken wollte.
Also, Sie waren einmal mit Ihrem Vater auf dem Hamburger Dom.
Das ja. Ist so ein, ja, ja.
Also wir sagen im Rheinland sagen wir Kirmes.
Ja.
Da waren Sie ungefähr 10 Jahre alt und sind Autoscooter gefahren. Haben Sie eigentlich sonst immer nur über Literatur geredet?
Nein, nicht nur. Wir haben, erstens, er war immer sehr interessiert in dem, was ich machte. Also zum Beispiel, dass ich Mathematiker geworden, das hat ihn interessiert, aber er hatte keine Ahnung von Mathematik. Die Schwierigkeit für mich war nicht, dass er anderen fehlend erfragte zum Beispiel. Er erzählte sehr gerne, das ist seine. Aber er konnte sehr gut über Geschichte, über Politik interessierte ihn. Er hatte sehr viel Musik und so weiter, aber es waren schon eher intellektuelle Interesse, das schon ja. Aber es ist nicht nur Literatur gewesen. Und ein beliebtes Thema bei ihm, die Schwierigkeiten mit Autoren, die persönliche Schwierigkeiten mit Autoren.
Das hat er Ihnen
Oh, das war ein beliebtes Thema. Wie eigensinnig, wie eitel. Und
wie eitel?
Ja, ja, oh, die Eitelkeit von Autoren, das konnte er gut, das hat er auch.
Das heißt, das hat er Ihnen schon als Kind erzählt?
Ja, zum Beispiel, ich las sehr gerne die Bücher von Erich Kästner. Mhm. Und also nicht Eitelkeit in diesem Fall, aber er hat mit Kästner, er war bei Kästner, hat mit ihm getroffen in München 58, als wir noch in Polen lebten. Und er kam und hat uns beide, meine Mutter und ich, mir beide erzählt, wie es mit Kästner war. Und das hat mich sehr interessiert. Und das war, ich hatte alle diese Bücher in der polnischen
Übersetzung. Das doppelte Lottchen, der
35. Mai. Ja, Emil und der Detektiv, sogar der 35. Mai. Mhm. Macht mir alles sehr gefallen. Solche Bücher hatte mir also das waren richtige Bücher für einen 8-jährigen Jungen. Die hatte ich von ihm bekommen.
Hätten Sie gern öfter mit ihm mal was anderes gemacht?
Nein. Ich wollte ihn nie bekehren. Also wir fuhren ziemlich oft in Ferien zusammen und da haben wir Spaziergänge gemacht. Ich wollte ihn nicht zu irgendetwas bekehren, was nicht in seinem Naturell war. Ja, wenn jemand den anderen bekennt, ist das falsche Wort vielleicht. Er wollte immer, dass ich besser angezogen sein soll zum Beispiel. Das ist das Übliche bei dieser Generation vielleicht. Aber später in seiner Autobiografie hatte ich nachgelesen und dann habe ich verstanden, während in Warschau Ghetto meinte, dass wenn man besser angezogen war, hatte man bessere Überlebenschancen. Da habe ich bemerkt, es ging nicht nur um Kleidung als solche.
Und Sie waren immer so ein bisschen legerer.
Ja, also. Bestimmt.
Hat Ihr Vater, der Literaturpapst ja. Marcel Reich-Ranicki, dem kleinen Andrew abends im Bett vorgelesen?
Nein, nie. Ich habe ziemlich früh selbst lesen angefangen. Also ich habe im Bett schon gelesen, aber für sich selbst. Nein, ich konnte schon, ich glaube, mit 4 oder 5 lesen. Also das war... Er war sehr froh, dass ich das nicht, dass er das, nein, das, so etwas nicht. Aber wir gingen schwimmen zusammen zum Beispiel, das gab's. Er ging übrigens, als er in Hamburg ankam, mit Siegfried Lenz schwimmen auch. Das gab's auch.
Ja, das ist schön. Ich wusste gar nicht, dass Ihr Vater so gerne schwimmen ging.
Ja, wir hatten als in diesem Wohnhaus, in dieser Wohnung, die Sie hatten in Frankfurt, gab es ein Schwimmbad, also er konnte, also nicht in den letzten 10 Jahren, aber vorher, als er noch fitter war, ging alle paar Tage schwimmen, ja.
Wie haben Ihre Eltern diese traumatischen Erlebnisse des Krieges verarbeitet? Was hat Ihnen geholfen?
Musik, Gedichte, Literatur und so weiter. Aber es waren ganz verschiedene Auswirkungen. Für meinen Vater nach dem Krieg, das war ein Ansporn und er hat, also he made something for himself. Das hat ihm Ansporn gegeben, alles, was er hatte, zu verarbeiten und das irgendwie, das hat ihn gemacht. Sagt man gemacht, ich weiß nicht. Made him. Mhm. Meine Mutter ging zugrunde daran.
Nach innen. Ihr Vater ging nach außen, genau so war es.
Mhm. Also waren ganz, sie hatten gleiche Erlebnisse und ganz andere Auswirkungen. Aber sie passten zusammen deshalb vielleicht. Aber jedenfalls, also es war ein Grunderlebnis für beide.
Wie kann es anders sein?
Ja, das so etwas ging einem nahe. Es konnte näher nicht sein als das, was passiert. Sie und das wusste ich. Und deshalb, wo er sich beklagt hat, dass ich zu wenig ihn fragte, ja, er hatte recht, aber welche Auswirkungen es hatte, so dumm war ich auch nicht.
Sie haben mal gesagt, Andrew Ranicki, Ihr Vater sei wie ein Niagara-Fall.
Ja.
Was meinen Sie damit?
Also er hat diese Wucht.
Diese Explosivität.
Ja. Und wie ein Niagara-Fall. Der Niagara-Fall hält nicht. Also es war ihm nie bewusst, dass er zu weit ging, sozusagen. Also er konnte sich nicht hemmen. Er ging los auf, was weiß ich. Also, nein, das war nur ein Naturschauspiel, könnte man ja sagen. Das, wo, er hatte nichts übrig für die Natur. Das ist nicht ganz fair. Er hatte schon ein Gefühl für Natur, aber er machte so, als ob überhaupt nichts sich aus der Natur machte. Also, er hat die Natur ersetzt.
Ihr Vater hat seine Erlebnisse, die in weiten Teilen ja auch die ihrer Mutter sind, in seinem Buch Mein Leben veröffentlicht. Das ist 1999 herausgekommen. Ich habe das damals gleich gelesen. Das hat mich tief beeindruckt. Hat er Ihnen das Manuskript zu lesen gegeben vorab?
Nein, meine Mutter meint mir nicht. Das war nicht nötig. Er musste mit meiner Mutter sprechen, was er beschreiben soll, was er nicht beschreiben soll. Bei mir war es nicht so wichtig.
Haben Sie durch das Buch Ihre Eltern besser verstanden? Ja, Sie haben ja schon gesagt, das Beispiel mit der Kleidung, das stand ja drin. Haben Sie noch andere Beispiele, dass Sie Ihre Eltern da
überhaupt
besser...
Überhaupt, Seine Beziehung zu seiner Mutter war sehr gut beschrieben. Er hat sehr gut über seinen Bruder geschrieben, dass er so freundlich war, verglichen zu ihm selbst, also mit Menschen viel besser auskam als er selbst. Überhaupt war das Buch für mich sehr aufschlussreich. Und das habe ich auch gleich gelesen.
Ja. Ihr Vater ist Deutschlands berühmtester Literaturkritiker. Sie sind ein hochdekorierter Mathematikprofessor. Was haben Sie gemeinsam?
Ich bin nicht so hochdekoriert, wie er es war. Aber wir haben gemeinsam einen Glaube an den Wert unserer Sache. Also er glaubte an den Wert von der Literaturkritiker. Ich glaube an den Wert der Mathematik. Wir haben noch einen Cousin in England, der Maler ist sehr berühmt. Der
Frank Auerbach.
Frank Auerbach. Er glaubt an den Wert der Kunst. Also wir haben alle drei das gemeinsam, dass wir irgendein etwas für sehr wertvoll halten, das außer uns ist. Übrigens, Frank Auerbach und mein Vater haben sich alle paar Jahre getroffen und haben sehr viel geredet, immer aneinander vorbei. Mein Vater hat immer den Kritiker gespielt, war Kritiker, und Frank der Künstler, und das war sehr, also es kam einfach von zwei entgegengesetzte Gesichtspunkte.
Und in welchen Punkten unterscheiden Sie sich oder unterschieden Sie sich? Ihr Vater ist vor 3 Jahren gestorben, hochbetagt.
Ja. Ich komme mit Menschen viel besser aus. Er konnte sehr schnell Menschen verletzen. Das tue ich grundsätzlich nicht. Also selbst wenn ich meine, ich hätte Grund dafür, ich versuche versöhnlicher zu werden. Da bin ich meiner Mutter ähnlich. Also ja. Er hatte Grund, Menschen zu verletzen, meinte er, aber nicht zum Beispiel bei diesem berühmten literarischen Quartett bei Frau Löffler. Habe ich gleich bemerkt, dass das wird nie wieder gut, zum Beispiel. Also so etwa, das würde ich nie tun selbst.
Was ist der wertvollste Rat, den Ihr Vater Ihnen gegeben hat?
Er endete immer seine Gespräche, Telefongespräche, mit den Wörtern Kopf hoch. Das ist sehr gut. Kann man überall benutzen, diesen Rat.
Und Ihre Mutter, was verbinden Sie mit ihr, dieser wunderbaren Zeichnerin?
Ja, leider eben diese Zeichnerin. Sie malte sehr schön während dieser Sachen Warschau-Ghetto. Danach konnte sie nicht mehr zeichnen. Das ging je zu Ende mit dem Warschau-Ghetto. Meine Tochter ist künstlerisch veranlagt. Ich überhaupt nicht. Ich kann Bilder ansehen. Ich kann nicht zeichnen, also eher der Sprache und Menschenkenntnis. Ich hoffe, dass ich einen Teil ihrer Menschenkenntnis habe. So etwa, aber nicht künstlerisch.
Sie haben eine außergewöhnliche Kindheit und Jugend verbracht, Endro Ranicki. Das hatte durchaus seine Vorteile. Welche, darüber sprechen wir gleich, nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Ausgewählt haben Sie die Cello-Suiten von Johann Sebastian Bach, gespielt von Jan Vogler. Wir hören von der CD 1 das Stück Allemande. Was gefällt Ihnen daran, Herr Ranicki?
Ach, ich bin Mathematiker, wir sind alle für Bach anfällig. Aber mein Vater hat etwas sehr Schönes gesagt, was ich immer von ihm wiederhole. Er kennt viele Musiker, die nicht an Gott glauben, aber es kennt keinen, der nicht an Bach glaubt. Und das passt auch für mich. Thank you.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Andrew Ranicki, Sohn des Literaturpapstes Marcel Reich Ranicki und seiner Frau Theophila. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Haben Sie ein Lebensmotto, Andrew Ranicki?
Kopf hoch ist schon genügend, aber ich eigentlich nicht. Ich bin so zerstreut, dass ich nicht alles auf ein Motto zusammen.
Sie sind zerstreut.
Ja, ich lese viel, aber es ist sehr schwierig, mich ein Buch zu Ende zu lesen. Ich habe so viele Interessen sozusagen. Ich bin ein bisschen, je älter ich geworden bin, zerstreuter.
Der zerstreute Herr Professor?
Ja, ein bisschen.
Sie sind in einem Haushalt aufgewachsen, der außergewöhnlich war, auch außergewöhnlich privilegiert. Welche guten Seiten hatte das?
Für meine Eltern sowieso. Also sie waren Stadt und bekannt. Also immer, wenn Sie mich fragen, was ich davon hatte, nicht was meine Eltern.
Sie?
Ja, eine Welt, die ich überhaupt nicht gesehen hätte. Es war eine ganz andere Welt. Journalisten, Politiker und was weiß ich. Nur in Deutschland. Aber es war immerhin interessant.
Was heißt nur in Deutschland? Immerhin?
Nein, mein Vater war super berühmt in Deutschland. In Großbritannien und Amerika eigentlich nicht. Da interessierte man bis heute nicht so sehr für deutsche Literatur. Allerdings, als er starb, waren sowohl in der New York Times und Londoner Times, andere Zeitungen auch, Le Monde, sehr große Würdigungen. Also für Experten, die wussten schon, was sie an ihm hatten. Aber in dem breiten Publikum eher nicht. Hier anders. Also,
das heißt, hier Politiker, Journalisten gingen bei Ihnen ein und aus zu Hause.
Ja, es mussten schon literarisch interessierte Politiker sein.
Ja. Aber wer zum Beispiel?
Ich war nicht immer dabei, aber ich glaube, Walter Leisler-Kiep kam einmal. Frau Roth hat sich, die Oberbürgermeisterin damals von Frankfurt, war sehr eng mit meinen Eltern befreundet.
Auch der Herr Aßmann, das war der damalige Oberbürgermeister von Bad Homburg.
Ja. Mhm. Aber am meisten, ich glaube, es war es doch Frau Roth, weil sie eben hier war. Und es war meinem Vater, meine Mutter auch sehr geneigt. Das war
Ihr Vater verbrachte seinen Urlaub gerne auf der Nordseeinsel Sylt. War er da anders als im Arbeitsalltag?
Ja, aber er war immer, das war in den 60er Jahren, später fuhren die eher in die Schweiz oder Italien. Das war wegen Walter Jens. Walter Jens war Asthmatiker und er musste auf Sylt, also zur Nordsee fahren. Aber mein Vater war gerne dort, weil er sehr viele Gesprächspartner hatte. Unter anderem Ulrike Meinhof. In den 60er Jahren war sie noch eine Journalistin und sie war eine nicht sehr eng, aber immerhin befreundet. Aber es waren auch andere Schriftsteller und Journalisten dort. Nicht nur Schickeria, also auch intellektuelle Schickeria vielleicht, könnte man sagen.
Da fuhr Ihr Vater hin und dann in den 70er, 80er Jahren Italien, Schweiz.
Ja. Nein, die fuhren ziemlich gerne in die Ferien und ich hatte nichts dagegen, besonders wenn ich eingeladen wurde dazu. Das war ein Privileg.
Andrew Ranicki, Ihr Vater hatte ein besonderes Verhältnis auch zu Berlin und zu London. Warum?
Eher Berlin als London. London interessierte ihn eigentlich nicht. Er war dort 2 Jahre an dieser Dienststelle, Ende der 40er Jahre. Berlin war etwas ganz anderes. Das war seine Jugendliebe. Wenn Deutschland nicht geteilt wäre in den 50er Jahren, hätte er bestimmt versucht, in Berlin sich niederzulassen. Aber er hatte Angst. Aber Berlin, das war nach der Wende, es war ganz genau, im Jahr 2001 war die letzte Vorstellung des Literarischen Quartetts im Schloss Bellevue übrigens. Und ich fuhr damit mit meinen Eltern dahin. Und er hat mir sein Berlin gezeigt. Das war sehr schön. Wir gingen am Gendarmenmarkt, diese Theater dort, und er hat mir gezeigt, wo er sich anstellte, um Karten zu kaufen. Genauso war es vor 60 Jahren. So etwa.
Die Stadt hat er gemocht.
Ja, das war. Ich bin sicher, dass er es gern wüsste, dass an diesem Haus, wo er wohnte, mit seinen Eltern, ist jetzt eine Plakette. Und unten.
Sie waren ja dabei
bei der Anbringung. Oben die Plakette für ihn, unten die Stolpersteine für seine Eltern.
Hätte ihm das gefallen?
Nicht die Stolpersteine, das habe ich erzählt. Er hatte für Stolpersteine, er hatte nichts dagegen, aber er sagte, das wäre etwas für die nicht für die Hintergebliebenen. Das ist etwas für die Deutschen sozusagen. Denn immerhin, ich habe das angeregt. Aber nein, die Plakette für ihn hätte ihn, das war sozusagen viel interessanter. Nicht, dass er etwas gegen seine Eltern hätte, aber er hat zum Beispiel, als er die Stolpersteine von Herrn Demig waren schon, ich glaube, in den 90er Jahren angefangen. Er hätte genauso sie für dieses Haus, dieses Wohnhaus in Berlin beantragen können wie ich. Kein Problem. Hat es nicht nie getan. Hm. Das habe ich für mich und meine Familie sozusagen. Hm. Ich habe ein anderes Verhältnis dazu. So wie die ganze Diskussion für so ein Holocaust-Denkmal. Er meinte, das wäre nichts für ihn. Also das war zu spät sozusagen.
Aber für Sie.
Für mich war es sehr wichtig.
Ist es gut.
Ja.
Wir haben schon gesagt, der Cousin Ihres Vaters, ja. Frank Auerbach, lebt in London. Er ist ein bedeutender Maler. Die Eltern haben ihn damals mit einem Kindertransport auf die Insel geschickt. Ja. Ihre Tante Gerda, wir haben schon drüber gesprochen, die Schwester ihres Vaters war eine Zeit lang bevorzugt sein Modell.
Ja.
Sie haben in Cambridge studiert. Haben Sie sich in Ihrer Londoner Zeit öfter gesehen?
Ja. Er war sehr treu zu meiner Tante Gerda. Jeden Sonntag ging ich hin zu meiner Tante abends. Und das hat sich gehalten. Meine Tante ist vor 10 Jahren gestorben. Und jedes Mal, wenn ich in London bin, was alle paar Monate passiert, ich mache es so, dass ich am Sonntag da bin, weil ich dann weiß, dass er kommen wird. Also ich sehe ihn bis heute noch, alle 2-3 Monate. Ja. Inzwischen ist er auch 85 Jahre geworden. Ist nicht mehr der Jüngste.
Ihre Eltern sind ja später von Hamburg. Ihr Vater hat bei der Zeit gearbeitet, nach Frankfurt gezogen. Ihr Vater wechselte zur FAZ. Der ist ja dann sein Leben lang treu geblieben. Die Stadt Frankfurt verdankt ihm viel. Hat er die Stadt eigentlich gemocht?
Ja und nein. Ja, es war sehr praktisch für ihn. Er wurde in hohem Ehren gehalten, nicht von der Universität allerdings. Aber es gab diese berühmte Rede über das Frankfurter Theater, das die Frau Roth aushalten musste. Also nein, er fühlte sich wohl hier, das schon. Aber es war nicht diese Beziehung, die er zu Berlin hatte. Es war eine rationale Beziehung, es war nicht eine emotionale Bindung. Das muss man unterstreichen. Das war sehr praktisch. Beide meine Eltern, besonders als sie älter wurden, immer, das habe ich bemerkt, als ich sie in den letzten Monaten ihres Lebens, jeder Arzt, jede Schwester wusste ganz genau, um wen es sich handelte. Also das war klar. Mhm. Aber ich habe auch bei der Gedenkfeier für meinen Vater sich ausdrücklich bei allen Ärzten, Nachbarn und Schwestern betreuen. Es gab denen sehr viele, die meinen Eltern halfen im letzten Jahr.
Wie gut kennen Sie eigentlich Frankfurt, Enro Ranicki?
Für jemanden, der hier nie gewohnt hat, ziemlich gut. Aber ich war eben nur hier zu Besuch. Aber immerhin, also in den letzten Jahren meines Vaters wohnte ich hier eigentlich 4 Monate lang.
Frank Schirmacher und Marcel Reich-Ranicki, beides FAZ-Größen, hatten eine ganz besondere Beziehung zueinander. Hätten Sie Grund gehabt, eifersüchtig zu sein?
Nein, überhaupt nicht. Das war eine ganz andere Beziehung. Es war eine Art Vater-Sohn-Beziehung, das schon, ja. Aber ich war in dieser Zeit 60 Jahre alt. Wozu auch? Nein, es war klar, dass es eine sehr interessante Beziehung war. Aber es drehte sich um Literatur, um Machtverhältnisse in der FAZ und so weiter. Da hatte ich nichts zu sagen. Das war eine sehr unstetige Beziehung übrigens. Es war so heiß-kalt.
Heiß-kalt? Mochten sie sich gern und mal...
Ja, das beruhte nicht auf Gegenseitigkeit. Also es gab Perioden, wo der Schirmacher meinen Vater sehr heiß nicht geliebt hat, intensiv sich mit meinem Vater beschäftigt hat. Und dann gab es Monate lang, wo er sich überhaupt um ihn nicht kümmerte. Und das störte meinen Vater ein bisschen. Das war eben, ihm wäre eine stete Liebe besser.
So wie er sie von Ihnen bekommen hat.
Ja, ich war viel. Also schon deshalb konnte ich nicht eifersüchtig sein. Ich war immer da. Schirmacher nicht immer da.
Schirmacher hat sich auch in den letzten Lebenswochen Ihres Vaters in besonderer Weise um ihn gekümmert. Hat sie das entlastet?
Nein, das kann man Er war nicht so oft. Er kam einmal, ein paar Mal. Viel öfter kamen andere Menschen. Felicitas von Löwenberg war viel näher dran. Ich beklage mich nicht, aber es gab andere Menschen, die ihm viel näher standen, also außer der Familie sozusagen.
Sie haben in einem Interview verraten, dass Ihr Vater zum Ende hin nicht mehr viel geredet hat. Er war zu schwach. Ja. Aber wenn, dann hat er vom Ghetto gesprochen.
Ja, ja.
Oleg hat er Sie genannt.
Ja, das war der Kosename meines Onkels, nachdem ich genannt wurde.
Sie heißen ja. Andrew Alexander.
Ja. Und Oleg ist der polnische.
Und der Alexander ist der Bruder gewesen. Ja. Und Oleg ist die Kurzform.
Das war für mich eine Ehre, selbstverständlich.
Was trieb ihn um? Ihren Vater in den letzten Tagen?
Eigentlich, er war zu schwach, um von Trieben zu machen. Aber er wusste, dass er im Sterben lag etwa. Und er hat seinen treuen Arzt befragt, sterbe ich? Und der Arzt hat dann eine sehr schöne Antwort gegeben. Ich möchte, dass Sie leben. Mhm. Aber es musste ihm klar sein, dass er immer schwächer war. Und es war uns klar.
Und Sie blieben dann in Frankfurt?
Ja, ja, bis zum Ende. So war es.
Ihr Vater war hochbetagt?
Ja, ja, 93.
Ja.
Bei seinem 90. Geburtstag, das in der Paulskirche gefeiert war, wurde er gefragt, was er noch wollte in seinem Leben. Noch ein bisschen Leben, hat er gesagt. Er hatte noch 3 Jahre.
Ja. Was wollen Sie noch tun? Sie sind jetzt seit September ein freier Mann, sind emeritiert.
Ich habe vorher gesagt, dass ich zerstreut bin. Auch mathematisch bin ich zerstreut. Ich habe viele Projekte, die ich in den letzten 10 Jahren angefangen habe. Ich möchte sie alle zu Ende bringen. Das ist eine technische Sache. Wegen des Computers, verdammten Computers, habe ich viele Sachen im Computer stecken, die ich nach außen tragen möchte. Das ist eine technische Sache. Das wäre für mich persönlich wichtig, aber das ist für die Umwelt vielleicht nicht so wichtig wie für mich.
Aber Sie werden weiterhin auch reisen, Vorträge halten?
Bestimmt.
Das macht
Ihnen Spaß. Ich komme im Dezember wieder nach Deutschland, aus rein mathematischen Gründen. Also ich habe noch verschiedene Projekte und fahre.
Also ich würde mich jedenfalls freuen, Sie in Deutschland zu sehen. Es macht Spaß, mit Ihnen zu reden.
Danke.
Ich danke Ihnen sehr, Andrew Granitzky, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Danke Ihnen auch fürs Zuhören. Wir hören jetzt noch einen letzten Titel, den Sie mitgebracht haben, nämlich Chopin, Nocturne Nummer 20. Was verbinden Sie damit?
Oh, das ist die Musik, die im Film Der Pianist von Roman Polanski gespielt worden ist. Das war die Musik, die Władysław Szpilman nicht im Ghetto gespielt hat, vor dem Krieg und nach dem Krieg. Das war die letzte polnische Radiosendung, die er gespielt hat. Und meine Eltern haben Władysław Szpilman im Ghetto gehört, nicht Chopin, das war im Ghetto verboten. Aber sie kannten ihn und sie schätzten ihn. Also das ist ein Geschenk an meine Eltern wiederum. Und meine Mutter besonders hat Chopin geliebt.
Vielen Dank.
Danke Ihnen für dieses Gespräch.
Vielen Dank. Danke fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.